Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Das ist Bern einfach Spezial vom Sonntag, 1. März. Am Mikrofon ist der Gian Schäppi und mit mir ist der Andreas Glaser. Er ist Professor für Staats-, Verwaltungs- und Europarecht an der Universität Zürich und Mitglied von der Direktion vom Zentrum für Demokratie Aarau. Herzlich willkommen, Herr Glaser.
Danke für die Einladung.
Wir reden heute über die EU-Rahmenverträge und spezifisch darüber, ob es bei der Abstimmung nur eine Mehrheit von der Stimmbevölkerung oder auch eine Mehrheit von der Kantone braucht. Sie, Herr Glaser, haben zu dem Thema ein Paper veröffentlicht, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Und es trägt den Titel «Die Volksabstimmung über das Paket Schweiz-EU». Hätten Sie je gedacht, dass eine Debatte über das Ständemeer, was an sich ja als formal juristische Frage kann angeschaut werden, so fest kann polarisieren?
Ja, also das Ständemeer an sich ist natürlich schon seit einiger Zeit in der Diskussion, wenn es darum geht, dass es ja für Verfassungsänderungen das Ständemeer braucht. Aber dort ist es halt klar, vom Verfahren her sozusagen, aber trotzdem vom Ergebnis her ist es natürlich schon immer wieder mal ein bisschen unter Druck gekommen, wenn es Vorlagen gibt, die allein am Ständemeer gescheitert sind. Also Beispiel ist etwa Konzernverantwortungsinitiative. Aber dort ist klar gewesen, die Initiative ist immer auf eine Verfassungsänderung gerichtet. Darum braucht es für jede Volksinitiative ein Ständemeer. Aber es hat dort natürlich schon auch vor allem rechtspolitische Kritik gegeben. Es hat einen Vorstoss gegeben im Parlament, dass man quasi die Wirkung vom Ständemeer dort abschwächen und ähnliche Sachen. Aber dass man jetzt wirklich über die Anwendung so intensiv diskutiert, schon bei der Vorlage selber auf die Abstimmung, das ist natürlich in der außergewöhnlich, zumal beim EWR sehr schnell klar war, dass man das Ständemeer eigentlich will.
Die Leute, die jetzt sagen, man will kein Ständemeer oder man braucht kein Ständemeer, haben da vor allem eine Grundlage. Und das ist das Gutachten vom Bundesamt für Justiz, das vom Bundesrat in Auftrag gegeben wurde. Können Sie kurz sagen, was das Gutachten sagt oder argumentiert?
Ja, das Gutachten argumentiert sehr stark ausgehend vom Wortlaut von der Bundesverfassung, wo gewisse Tatbestände hat, wenn das obligatorische Referendum anzuwenden ist. Und das ist natürlich vor allem bei Verfassungsänderungen im nationalen Recht, aber auch bei Beitritt zu internationalen oder supranationalen Organisationen, wie beispielsweise beim EU-Beitritt. Und das steht in einem gewissen Widerspruch zu der bisherigen Praxis, dass es nämlich nebendran sozusagen noch weitere Fälle von einem obligatorischen Referendum gegeben hat, bei gewissen sehr wichtigen völkerrechtlichen Verträgen, also beispielsweise Beitritt zum Völkerbund oder dann auch Freihandelsabkommen Schweiz-EU und dann auch beim EWR. Und das Bundesamt für Justiz argumentiert aber sehr stark mit dem, was dazwischen passiert ist, sozusagen. Zwischen dem EWR-Beitritt, wo man das angewendet hat, und der Vorlage und dann später der heutigen Diskussion, nämlich, dass es zwischenzeitlich eine Vorlage gegeben hat, dass man die Praxis verschriftlichen würde in der Bundesverfassung, also dass man quasi die Tatbestände vom obligatorischen Referendum in der Bundesverfassung selber im Wortlaut von der Verfassung erweitert. Das ist eine Vorlage wo eine Motion vom Parlament war. Andrea Caroni, Ständerat, ist dort federführend gewesen und wo der Bundesrat dann auch eine Vorlage ausgeschafft hat zur Änderung von dem Artikel 140 Bundesverfassung, wo das geregelt ist mit dem obligatorischen Referendum. Die Vorlage ist aber dann im Jahr 2021 nicht durchgekommen im Parlament, oder? Der Nationalrat hat die Vorlage abgelehnt und aus dem vor allem leitet das Bundesamt für Justiz jetzt ab, dass die ehemalige Praxis nicht mehr zulässig sei. Also das Parlament hat quasi entschieden, es will ich das nicht. Es hat weitere Elemente, die für das sprechen. Beispielsweise ist mal die Volksinitiative Staatsvertrag für das Volk abgelehnt worden. Und auf den ersten Blick scheint das natürlich auch plausibel, dass wenn man sagt, ja, wenn eine Vorlage, wo eine Praxis verschriftlichen will, abgelehnt wird, nicht durchkommt, dann will man die Praxis vielleicht beenden oder die für illegal oder nicht mehr zulässig erklären. Das ist so der Ausgangspunkt. Also sie sagen quasi, es ist nicht gewohnheitsrechtlich irgendwie anerkannt, sondern es, die Verfassung, der Text ist abschliessend, nebendran darf es nichts geben. Das ist so die argumentative Ausgangslage von dem Gutachten.
Also es wird eigentlich dann aus einem Nicht-Ja zu einem Obligatorium ein Nein zum Ganzen gemacht. Mhm.
Genau, aus dem Nicht-Ja zu dieser Vorlage wird gesagt, dass implizit oder hat quasi zur Folge, dass jetzt auch die Fälle, die es früher mal gegeben hat, so nicht mehr zulässig sind. Ja.
Was ist dann im Parlament gesagt worden im Rahmen von dieser Abstimmung? Also ich glaube, der Ständerat hat es ja sogar angenommen und der Nationalrat aber nicht. Was ist dann dort gesagt worden, dass man das grundsätzlich nicht will oder dass man es einfach nicht obligatorisch will?
Genau, und das ist jetzt mein Ansatzpunkt oder meine Gegenthese, ist nämlich genau die, wenn man genau anschaut und das nicht rein irgendwie dogmatisch argumentiert, sondern mal schaut, aus welchem Grund hat eigentlich der Nationalrat die Vorlage abgelehnt, wo jetzt daraus geschlossen wird, es sei nicht mehr zulässig, das Referendum bei wichtigen Staatsverträgen, das Obligatorische, dann würde ich sagen, man muss mal genau anschauen, was ist im Parlament gesagt worden. Und da ist ein ganz breiter Konsens. Im Nationalrat, wo die Vorlage am Schluss abgelehnt hat, ein breiter Konsens gewesen, dass man gesagt hat, man will mit der Ablehnung gerade die bisherige Praxis nicht für illegal erklären oder verbieten in der Zukunft, sondern man hat immer wieder, auch gerade die Vorlage abgelehnt hat, Kommissionsmehrheit beispielsweise, wo die Vorlage abgelehnt hat, hat immer wieder betont, man müsse sich keine Sorgen machen, die bisherige Praxis könne so weitergeführt werden, auch wenn man die Vorlage ablehne. Man hat einfach gesagt, die Vorlage, die sind nicht gut in der Ausgestaltung sozusagen. Man teile allenfalls das Grundanliegen, will auch den Status quo beibehalten, aber in den Details hat man die Vorlage mehrheitlich im Nationalrat nicht als gut erachtet, weil es nicht gelungen sei, sozusagen den Tatbestand genau genug zu umschreiben. Die Unklarheiten, die es vorher natürlich auch schon gegeben hat, hat man mit dem nicht können beseitigen, aber es bleibt im Parlament nach wie vor natürlich vorbehalten, dass selber das obligatorische Referendum bei wichtigen Staatsverträgen anzuwenden, auch wenn das nicht ausdrücklich in der Verfassung geschrieben ist. Das lässt sich aus sehr vielen Wortmeldungen und vor allem auch aus der Wortmeldung von der Kommissionsberichterstatterin, wo ja häufig eine wichtige Funktion hat, zu dokumentieren, was ist eigentlich so der Konsens oder die überwiegende Meinung dort gewesen.
Also man hat eigentlich einfach die Entscheidungshoheit bei sich behalten und es nicht sozusagen festschreiben.
Genau, so ist es. Ja. Das Parlament hat sich vorbehalten, weiterhin im Einzelfall oder anhand von der bisherigen Kriterien das entscheiden. Aber man hat gesagt, die Verfassungsänderung, die Vorlage vom Bundesrat, würde nicht mehr Klarheit bringen, würde es nicht verbessern. Es bleibe sowieso umstritten und das Parlament müsse sich dann irgendwie im Einzelfall entscheiden. Und darum hat man gesagt, darum regelt man es lieber nicht. Und darum würde ich sagen, ist die Schlussfolgerung, die das Bundesamt für Justiz aus dieser Ablehnung zieht, zu weitgehend. Oder? Man kann da nicht das Verbot von der bisherigen Praxis daraus herauslesen.
Der Bundesrat tut sich aber trotzdem relativ stark auf das Gutachten abstützen. Hat er dann gesagt, in dem Fall machen wir das jetzt einfach nicht mehr?
Nein, also der Bundesrat stützt sich mindestens jetzt im Erläuterungsbericht nicht auf das Gutachten ab. Er erwähnt das gar nicht. Er geht, so ist der Erläuterungsbericht zu der Vernehmlassung zu verstehen. Jetzt sind wir gespannt, was denn in der Botschaft steht. Die wird ja sehr bald rauskommen. Aber der Bundesrat hat sich bisher immer ausdrücklich weiterhin zu der Zulässigkeit vom obligatorischen Referendum auch in diesem Fall bekannt. Also er bestätigt eigentlich die alte Praxis, sagt aber, in dem Fall sind einfach die Voraussetzungen, wo gewohnheitsrechtlich sozusagen gelten haben, die sind nicht erfüllt, weil eben die bilaterale 3, wie man es jetzt ja bezeichnet, einfach eine Fortsetzung von der bilateralen 1 und der bilateralen 2 sind, wo auch nur ein fakultatives Referendum unterstellt worden sind. Und bei der bilateralen 2 hat man das ja auch ausführlich diskutiert, obligatorisch und fakultativ. Also der Bundesrat hat sich bisher mindestens nicht die Position teilt, wo das Bundesamt für Justiz dort im Gutachten dargelegt hat.
Also es gibt sozusagen zwei Gegenpositionen zu der Ständemehrfrage. Die eine ist, man darf nicht, das ist das, was das Bundesamt für Justiz sagt, und die andere ist, man dürft, aber man macht nicht, weil die nicht die entsprechende Bedeutung haben. Können Sie mal kurz sagen, was muss gegeben sein, damit man einen Staatsvertrag einem obligatorisches Referendum unterstellt?
Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, das ist zulässig, und so verstehe ich auch den Bundesrat, dass er das sagt, und dann kommen wir zum Punkt zu fragen, ja, was sind denn Voraussetzungen? Und da hat der Bundesrat eben in zahlreichen Botschaften auch zu Verträgen immer wieder betont, auch bei der Totalrevision von der Bundesverfassung lässt sich in den Materialien anweisen, dass er zum einen gesagt hat, ja, wenn es eine grundlegende Änderung von der außenpolitischen Ausrichtung von der Schweiz wäre, das wäre ein Punkt, und zum anderen, was häufiger relevant ist, dass die Vorlage, der völkerrechtliche Vertrag, irgendwie Verfassungscharakter hat, quasi Gegenstände hat, wo Verfassungsrang hätten, wenn sie im nationalen Recht geregelt würden. Und das ist der Punkt, der Verfassungscharakter von der Vorlage, wo auch da bei dem neuen Vertragspaket diskutiert wird.
Können Sie mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was genau mit dem Verfassungscharakter gemeint ist? Das ist eine relativ abstrakte Bezeichnung.
Ja, der Verfassungscharakter würde bedeuten, der internationale Vertrag, der völkerrechtliche Vertrag, enthält Gegenstände oder berührt Gegenstände, die in der Bundesverfassung selber geregelt sind. Das können Einzelbestimmungen sein, materieller Art, aber vor allem kommen bei so völkerrechtlichen Verträgen natürlich auch institutionelle, verfahrensrechtliche Bestimmungen in Frage, also beispielsweise Parlament, Bundesrat, Föderalismus, Volksrecht und so weiter.
In dem Fall hat man aber beim Freihandelsabkommen gefunden, das ist so, beim EWR auch, aber jetzt bei diesen Verträgen sagt man, das ist alles nicht tangiert, das ist kein Problem.
Genau, so ist es. Man hat dazu mal gesagt, insbesondere beim EWR, wo das jüngste Beispiel ist, wo man es dann auch angenommen hat, dass man gesagt hat, dass der EWR hat einfach, der EWR-Vertrag hätte einfach gewisse Elemente gehabt, eben Pflicht zur automatische Rechtsübernahme, dass man quasi im EWR Rechtsfortbildungssystem integriert gewesen wäre, dass man auch der Gerichtsbarkeit dort unterstellt gewesen wäre. Das sind verschiedene Elemente gewesen, auch noch Kompetenzfragen Bund, Kanton, die dazu geführt haben, dass man dort gesagt hat, ja, der Verfassungscharakter ist erfüllt, also die Bestimmungen hätten quasi Verfassungsrang. Also man müsste eigentlich im innerstaatlichen Recht die Verfassung ändern. Wenn man das nicht macht, versucht man es aber quasi durch das obligatorische Referendum mit Ständemehr zu legitimieren.
Heute haben wir ja nicht mehr, wie viel betont wird, nicht mehr die automatische Rechtsübernahme, dafür haben wir die dynamische Rechtsübernahme. Ist das dann nicht von Verfassungscharakter?
Genau, das ist jetzt einer von meinen Hauptansatzpunkten. Wenn ich dann sage, ja, das obligatorische Referendum wäre bei dem Vertragspaket zulässig, das Parlament könnte zu dem kommen, ist ja die Frage zu stellen, sind dann die Voraussetzungen erfüllt, und da gibt es verschiedene Elemente, und ich würde sagen, das Element, das am stärksten dafür spricht, dass man sagt, in der Kontinuität von Verfassungscharakter ist der Mechanismus von der dynamischen Rechtsübernahme der, der eigentlich am stärksten dafür spricht, dass man sagt, das hat Verfassungscharakter, das tangiert eben die bisherigen Willensbildungsprozesse, wie sie in der Bundesverfassung vorgesehen sind, so stark, dass man eigentlich die Bundesverfassung formell ändern, wenn man es nicht macht, aber mindestens muss sagen, also das überlagert die Bundesverfassung derart, dass die neuen Verträge Verfassungscharakter haben und darum auch im obligatorischen Referendum zu unterstellen sind.
Als Gegner würde ich jetzt aber sagen, also ich meine, die Schweiz kann ja immer Nein sagen, sie kann immer ablehnen, von dem her wird auch nicht automatisch ihre Verfassung tangiert. Was sagen Sie dann zu dem Argument?
Genau, also man muss natürlich die Mechanismen, die neuen, genau anschauen, und es ist natürlich nicht so klar wie beim EWR-Vertrag, wo ein Standardmodell war, wo ja noch mehr Staaten am Anfang jetzt immer noch einige dabei sind, wo man natürlich einen gesamteuropäischen Mechanismus sozusagen hat zwischen EWR einerseits und EU andererseits. Da ist es halt eine Speziallösung für die Schweiz, und allein das führt ja dazu, dass es beispielsweise keinen Koordinationsbedarf mit anderen EWR-Staaten gibt, wie das im EWR der Fall gewesen wäre, was Vetorecht und ähnliche Sachen betrifft. Also die Schweiz handelt grundsätzlich weiterhin allein als Vertragspartnerin von der EU dann und kann grundsätzlich natürlich als Völkerrechtssubjekt unabhängig handeln. Sie ist nicht gezwungen, wie die EU-Mitgliedstaaten nur noch gemeinsam Verträge abzuschliessen oder auch nicht, wie die EWR-Staaten etwas gemeinsam zu machen. Das spricht zunächst dafür, dass es da natürlich Unterschiede gibt eben zum EWR-Modell, und die gibt es natürlich auch. Und die Frage ist aber, mit dieser dynamischen Rechtsübernahme, wie nahe ist man da funktional halt doch wieder an dem System dran? Mhm. Und dort ist es so, genau. Also es ist natürlich immer wieder zwiespältig und nicht eindeutig auch da. Es ist ja so, dass aus dem neuen Vertragspaket kann man herauslesen, dass die EU quasi der Fall einkalkuliert, dass die Schweiz tatsächlich könnte Nein sagen, oder? Das ist bei EU-Mitgliedstaaten nicht der Fall. Da ist das nicht vorgesehen. Die Verträge nehmen das gar nicht an, sondern gehen einfach davon aus, die EU-Mitgliedstaaten werden sich daran halten und dann gibt es halt irgendeinen Mechanismus. Aber das wird in den Verträgen grundsätzlich anerkannt, aber der Hauptpunkt, der Ausgangspunkt ist natürlich schon auch ein anderer und der ist ähnlich wie beim EWR oder bei der EU-Mitgliedschaft, dass nämlich die Schweiz grundsätzlich die Rechtsänderungen muss übernehmen. Also sie ist verpflichtet dazu, die Rechtsänderungen zu übernehmen im Zuge von dieser dynamischen Rechtsübernahme und wenn sie es nicht macht, die EU sagt zwar, ja, das könnte passieren, natürlich, das Parlament ist unberechenbar, das Stimmvolk in der Schweiz sowieso, es könnte passieren, aber erlaubt ist es halt drum trotzdem nicht, sondern es ist verboten in dem Sinn. Die Schweiz muss die Rechtsänderungen, die EU vorschlägt, muss sie übernehmen. Und die EU sagt halt in Kenntnis von der Schweiz oder wahrscheinlich auch von dem langen Verhandlungsprozess, ja, wir nehmen aber zur Kenntnis, es könnte einen Betriebsunfall geben und der führt dann nicht sofort zur Hypereskalation sozusagen, zum Ausschluss oder irgendwie so etwas, sondern wir sehen auf einer tieferen Ebene einen Ausgleichsmechanismus vor, wo aber schon dazu führt, dass man feststellt, also die Schweiz hat vertragswidrig gehandelt, wenn sie die Neuerung nicht übernimmt und muss dann auch Ausgleichsmaßnahmen grundsätzlich mal akzeptieren, wie immer die auch aussehen.
Also grundsätzlich, wir sind nicht gezwungen, aber ablehnen dürfen wir auch nicht.
Genau, man kann es so sagen, das ist so ein bisschen der Zwiespalt, wo man dann halt jedes Mal davor steht, als Parlament oder schon als Bundesrat, im gemischten Ausschuss im Prinzip, dann als Parlament und wenn es mal zu einem Referendum kommt, auch als Stimmbevölkerung, in dem Zwiespalt, dass man sagt, man kann frei entscheiden, rechtlich ist das nach wie vor natürlich möglich, aber man darf es eigentlich nicht machen. Und das ist halt eine schwierige Ausgangslage für eine politische Meinungsbildung und für eine politische Entscheidungsfindung, wo man ja, muss sagen, sie entspricht mindestens so nicht der bisherigen verfassungsrechtlichen Vorstellung, wonach das Parlament eben Vorlagen vom Bundesrat ohne Begründung kann ablehnen, aus rein politischen Gründen kann ablehnen und so ist es im Referendum auch. Wie wir es jetzt wieder haben am 8. März oder was, sie können Individualbesteuerung können sie annehmen, wenn sie meinen, das ist das bessere Steuermodell, sie können es genauso ablehnen, wenn sie meinen, nein, das passt mir nicht, aus welchen Gründen auch immer, das könnte politische, finanzielle Gründe, irgendetwas sein und in dieser neuen Situation kommt halt ein wichtiges Argument dazu, dass man sagt, ja, eigentlich müssen sie dem zustimmen, weil es halt völkervertragsrechtlich so vorgesehen ist.
Also wenn wir das jetzt mal an einem Beispiel durchgehen, angenommen, die EU erlässt jetzt irgendeinen Rechtsakt in einem Bereich von dem Abkommen und dann entscheidet aber die Schweiz, wir wollen das nicht oder irgendeine Partei ergreift dann das Referendum. Was passiert dann?
Genau, also das Verfahren wird ja so ablaufen, die EU erlässt einen Rechtsakt auf einem von diesen fünf Binnenmarktabkommen, die jetzt mal in dem Stabilisierungsteil sind und dann wird die Schweiz schon mal informiert, kann sich schon mal darauf vorbereiten, aber die EU wird dann verabschieden und wird dann sagen, nach ihren Mechanismen und wird dann im gemischten Ausschuss der Schweiz vorlegen und sagen, wir haben unseren Rechtsbestand auf dem Gebiet, sich das Personenfreizügigkeit so und so anpasst. Und ihr habt jetzt grundsätzlich mal 2 Jahre Zeit, um das übernehmen. Und dann stellt sich schon für den Bundesrat als erster Akteur und Bundesverwaltung im gemischten Ausschuss die Frage, in Kenntnis, wir müssen das jetzt eigentlich übernehmen, vielleicht aber könnte der Bundesrat dann schon sagen, nein, machen wir nicht. Wird wahrscheinlich tendenziell weniger passieren. Die Gefahr steigt mit jedem Schritt natürlich, oder?
Im Parlament. In dem gemischten Ausschuss, wer ist da drin?
Grundsätzlich sind das Vertreter von der Schweiz. Das ist nicht vorgegeben, wer das ist, aber das sind Vertreter von der Bundesverwaltung. Könnte auch mal als Mitglied vom Bundesrat sein, bei einem wichtigen Entscheid oder so. Aber grundsätzlich werden das Delegierte sein, wo aber vom Bundesrat letzten Endes, wo ja auf der völkerrechtlichen Ebene handlungsbevollmächtigt ist, instruiert sind, irgendwie da vorzugehen, dem zuzustimmen oder das einmal abzulehnen. Im Regelfall wird es natürlich eine Zustimmung geben. Also mit jeder Stufe steigt ja die Gefahr, dass es eine Ablehnung gäbe. Dann kommt das ins Parlament, wenn es ein wichtiger Entscheid ist. Und dort braucht es ja Zustimmung von beiden Räten, dass es angenommen wird. Dann könnte schon der Fall mal auftreten, was weiß ich, der Ständerat sagt beispielsweise nein. Und dann übernimmt die Schweiz es eben nicht. Oder eben, wie Sie gesagt haben, wohl am realistischsten der Fall, dass es dann ein Referendum gibt von irgendeiner Interessengruppe, die sagt, nein, das wollen wir nicht. Und dann könnte das Volk das mal ablehnen. Und dann sehen die Vertragswerke vor, dass dann die EU könnte Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, wenn die Schweiz innerhalb von diesen 3 Jahren wo als Frist vorgesehen ist, einschließlich Referendumsabstimmung, das nicht ins Schweizer Recht aufgenommen hat.
Genau, wir wissen ja dann vor der Abstimmung schon, zumindest, dass es wahrscheinlich eine Ausgleichsmaßnahme geben wird. Wissen wir dann auch, was für eine, oder?
Nein, also es ist vorgesehen, dass die EU dann das Recht hat, Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen. Sie könnten natürlich auch darauf verzichten, aber das ist ja denkbar, dass sie einfach aus politischen Gründen sagen, nein, vorher werden sie es natürlich nicht äußern, aber es könnte natürlich sogar passieren, dass sie sagen, nein, in dem Fall verzichtet man drauf, aber realistischerweise wird man irgendeine dann ergreifen, gerade am Anfang, um natürlich auch mal einen Präzedenzfall schaffen. Wie die genau ausgehen, das weiß man nicht. Es gibt einfach gewisse Rahmenbedingungen, die vorgesehen sind, auf welche Vertrag das im Rahmen von diesen Verträgen irgendwie muss sein, wo man abschließt, ausgenommen ist die Landwirtschaft, aber sonst könnte es irgendwie Personenfreizügigkeit, Landverkehr, gegenseitige Anerkennung, Produktanerkennung und so weiter könnte es betreffen. Man stellt sich vor, dass es wohl gewisse Vertragsbestimmungen ausgesetzt würden, dann. Es wäre aber auch denkbar, dass irgendwie vielleicht der Kohäsionsbeitrag oder irgendwie Geldzahlungen verhängt würden. Das ist nicht klar. Einfach, es wird gesagt, es muss am Schluss dann verhältnismäßig sein. Mindestens könnte dann das Schiedsgericht, das ja noch eingesetzt wird, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber das Schiedsgericht könnte das auf Verhältnismäßigkeit überprüfen. Also es müssten Ausgleichsmaßnahmen sein, die im Rahmen von dem Vertrag sich bewegen und wo im Ergebnis irgendwie verhältnismäßig sind. Aber wie konkret das dann aussieht, das kann man heute nicht wissen.
Also wäre jetzt, es hat ja schon ein paar Mal so, dann hat man dann Nadelstich gesagt, so wie das mit der Börsenäquivalenz oder Horizon, ist auch so ein Klassiker. Das wäre weiterhin möglich, oder? Ist das dann am Schluss die Entscheidung vom Schiedsgericht, ob das geht oder nicht?
Ja, die Hoffnung mit einem Vertrag, wenn man ihnen positiv gegenübersteht, ist natürlich die, dass man sagt, es wird stärker verrechtlicht, es wird stärker kanalisiert. Verhältnismäßigkeit würde ja bedeuten, es muss irgendwie in einem, ja, es muss eine Eignung aufweisen, die Massnahmen, um quasi die Schweiz zur Vertragsbefolgung anzuhalten. Also das Ziel wäre ja mit den Ausgleichsmaßnahmen eigentlich, dass die Schweiz halt doch dann zum Ergebnis kommt, nach 2, 3 weiteren Jahren, dass man dem halt doch zustimmt, oder? Das wäre eigentlich das Ziel. Es gibt eine Ablehnung in einer ersten Referendumsabstimmung und dann gibt es eine neue Auflage, wo man vielleicht auch innenpolitische Bedenken besser aufgreift und dann kommt es zu einer neuen Abstimmung, dann nimmt man das an und in der Zwischenzeit laufen die Ausgleichsmaßnahmen, die werden dann wieder aufgehoben und dann wird man können sagen, ja, nadelstichmäßig sollte es eigentlich in dem Sinn ja nicht mehr sein, weil es müsste irgendwie einen Sachzusammenhang geben, also dass man irgendwie sagt, das ist eine adäquate Reaktion darauf, dass die Schweiz halt jetzt das nicht übernimmt, dann muss sie halt Nachteil in einem vergleichbaren Ausmaß in Kauf nehmen. Aber das ist schwer absehbar. Es hängt ja auch sehr stark von der politischen Stimmung, natürlich in der EU-Kommission oder so etwas ab. Das ist ja völlig klar. Wie ist die geopolitische Lage? Was sind sonst auch in der EU Angelegenheiten in Bezug auf Mitgliedstaaten, die vielleicht nicht so mitmachen, wie es sollte und so weiter. Also es ist ganz, ganz schwierig absehbar. Aber die Schweiz könnte natürlich auf jeden Fall Position einnehmen, das halt möglichst stark zu verrechtlichen, oder? In dem Verhältnismäßigkeitsgedanken, es muss Sachzusammenhang haben, es darf nicht übermäßig sein, es muss wirklich zielgerichtet darauf ausgerichtet sein, dass man den Verstoß von der Schweiz gegen die Übernahmepflicht sozusagen auch irgendwie in einem Zusammenhang dort behebt, sozusagen. Also gerade die Nadelstich kann man schon sehen, also das Schiedsgericht, wenn es eigentlich den Vertrag dann ausleiht, müsste eigentlich zum Schluss kommen, so nadelstichartige Sachen sind grundsätzlich nicht zulässig, aber auch da, es gibt halt noch keinen Präzedenzfall, es ist nicht absehbar, in welche Richtung dass sich das entwickelt, hängt ja davon ab, wer wird denn in dem Schiedsgericht sein und so weiter, also es ist unwägbar heute.
Aber trotzdem, also unabhängig davon, ob das dann geht oder nicht, hängen die Ausgleichsmaßnahmen sozusagen über der Abstimmung, oder? Also das, ich weiß einfach, wenn ich gehe stimmen, genau, dass es könnte Ausgleichsmaßnahmen geben. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Was hat es denn für einen Einfluss auf Abstimmungsfreiheit und Stimmfreiheit und so weiter?
Genau, und da kann man sich ja schon ein bisschen eine Vorstellung machen, wie das wird aussehen, denn es gibt ja schon einen engen Ausschnitt heute, wo die Schweiz zur dynamischen Rechtsübernahme verpflichtet ist, nämlich im Rahmen von Schengen-Dublin. Oder? Da können wir das ja schon erleben, wie das läuft, wie die Diskussion im Parlament abläuft und dann auch bei Volksabstimmungen, weil es da 3 Fälle gegeben hat, wo tatsächlich das Referendum ergriffen worden ist. Also biometrische Pässe, dann gegen Waffenrichtlinie und letztendlich gegen Frontex, also Beteiligung von der Schweiz an der EU-Grenzschutzagentur. Und da kann man an diesen Beispielen kann man schon etwas sehen, wie es wird laufen, also wie ist eine mediale Berichterstattung oder wie auch argumentiert der Bundesrat beispielsweise in der Abstimmungserläuterungen. Und dort argumentiert er halt immer damit, dass bei Schengen-Dublin ist ja sogar vorgesehen, dass das Abkommen völlig ausgesetzt würde, wenn die Schweiz das nicht dynamisch übernimmt. Und dann schreibt der Bundesrat halt, wenn man da Frontex jetzt nicht zustimmt, könnte einfach die Schweiz ausgeschlossen werden aus Schengen-Dublin. Das könnte Probleme im Asylbereich und vor allem aber auch beim grenzüberschreitenden Verkehr bringen. Und das hat er jeweils mit grossen volkswirtschaftlichen Schäden, die droht, argumentiert. Ohne das jetzt aber genau können zu beziffern, wie das aussieht. Und so ähnlich muss man sich da auch vorstellen, dass man einfach sagt, ja, es belastet Beziehungen mit der EU in einem geopolitisch schwierigen Umfeld, wirtschaftliche, dann eben andere Probleme, Zoll und so weiter, würde sich auch die wirtschaftliche Beziehung mit der EU vermutlich verschlechtern und so. In die Richtung wird da wohl argumentiert werden und ja, in dem sind dann halt die Stimmberechtigten ausgesetzt, wenn sie über die Frage entscheiden. Neben der Sachfrage, wo sie entscheiden müssen, wie man die auch aussieht, jetzt beispielsweise Frontex, wo man bei der EU-Grenzschutzagentur mitmachen, da ist das Referendum von der linken Seite gewesen, wo man gesagt hat, die sind aus menschenrechtlichen Gründen höchst problematisch, die Frontex, und darum ist man da dagegen, dass die Schweiz beteiligt. Aber neben dem inhaltlichen Argument, ob man das will oder nicht, hat dann halt auch eine Rolle gespielt. Ja, wenn man da Nein sagt, dann könnte man aus dem ganzen System rausfliegen. Und das hat natürlich gerade so, bei Mitte links hat man das ja gesehen, wie das Diskussionen beeinflusst hat, sozusagen die Schnittstelle verlaufen ist, dann zwischen Ja und Nein, oder?
Ja, also man diskutiert dann eigentlich nicht mehr primär, also doch vielleicht schon noch primär, aber halt nicht mehr nur um die Sachfrage, sondern immer, man hat einfach immer im Hintergrund, dass die EU da noch irgendwie könnte eine Massnahme ergreifen.
Genau, die Grundsatzfrage, die steht immer sehr stark im Hintergrund. Also anders als jetzt, bei den Beispielen, wo jetzt sonst zur Abstimmung kommen, Individualbesteuerung oder so, das kann morgen wieder anders entschieden werden. Das sehen wir ja, wie es da ist. Da gibt es nicht irgendwie noch einen Hintergrund, wo da noch mitspielt. Das wäre dann anders da der Fall. Wo es immer noch heisst, die Gesamtbeziehungen Schweiz-EU könnten da natürlich massiv darunter leiden.
Wenn wir jetzt nochmal zum Parlament zurückgehen, wo ja sozusagen vorher schon mal darüber entscheidet, was hat denn das Parlament diesbezüglich noch für Freiheiten? Können Sie das auch einfach irgendwie ein bisschen anpassen und so, oder ist das einfach gesetzt?
Genau, ich denke, die grössten Auswirkungen hat die dynamische Rechtsübernahme sicher aufs Parlament. Ich meine, bei Volksabstimmung ist ja heute schon so, dass sie halt einfach nur können Ja oder Nein sagen, auch bei anderen Vorlagen, also auch bei der Individualbesteuerung, wie sie die genau wollen, oder mit wie viel Steuerausfall oder zu welchem Steuersatz, das können sie da auch nicht entscheiden. Sie können nur sagen, bin ich grundsätzlich da dafür und da dagegen. Bei der dynamischen Rechtsübernahme käme halt noch ein bisschen der Druck dazu, sie müssen dem eigentlich zustimmen, aber die Hauptveränderung tritt meiner Meinung nach natürlich für das Parlament im Unterschied zu nationalen Gesetzen, wo das Parlament ja jedes Komma, jeder Buchstabe jederzeit kann ändern, jede Vorlage vom Bundesrat kann ablehnen, die abändern, wie es will, im Laufe des Verfahrens, sobald es ins Parlament kommt, es wird in Kommissionen vorberaten, sehr viele Akteure können ihre spezifischen Änderungsvorschläge und so weiter noch einbringen, bis zum Schluss, quasi bis zu der Gesamtabstimmung jedem einzelnen Rat. Und das fällt dann natürlich weg, weil der Rechtsakt, sobald er aus dem gemischten Ausschuss kommt, vom Bundesrat quasi weitergeleitet wird, dann ins Parlament, dort an dem EU-Rechtsakt, der zu übernehmen ist, kann man natürlich rein überhaupt gar nichts ändern. Wo man allenfalls noch etwas ändern kann, ist dann bei dem Umsetzungsgesetz oder irgendwie noch etwas daran kann schrauben. Aber wenn es um die dynamische Rechtsübernahme geht, dort kann das Parlament natürlich nichts ändern daran. Sondern das ist fest, das ist ja gerade der Sinn von dem ganzen Vertragssystem, dass man halt eins zu eins das übernimmt, was die EU auch in ihrem Rechtsbestand hat. Und ich denke, dass je nachdem, wir wissen ja nicht, wie viele Rechtsakte da kommen, aber je nachdem wird das natürlich erhebliche Teil von der parlamentarischen Tätigkeit betreffen, wo sie die ganzen Instrumente nicht mehr haben. Auch das eigene Initiativrecht. Das Parlament kann ja heute auch, es ist ja nicht darauf angewiesen, dass der Bundesrat ihm eine Vorlage bringt, sondern es kann ja auch parlamentarische Initiativen machen und so weiter. Und das ist auf diesen Gebieten, wo die Binnenmarktabkommen regelt, ist das natürlich dann ausgeschlossen. Wir sagen, das geht gar nicht. Es gibt einen EU-Rechtsakt, der jetzt übernehmen ist. Man kann nicht einen Plan B oder irgendeine Alternativlösung wählen vom Parlament aus. Und ich denke, ja, das Parlament wird dort am stärksten betroffen sein von dieser dynamischen Rechtsübernahme.
Wenn wir kurz von dieser dynamischen Rechtsübernahme noch weggehen, Sie haben das vorher als Hauptansatzpunkt bezeichnet. Was gibt es denn sonst noch für Ansatzpunkte bei dieser Ständemehrfrage?
Ja, es gibt einzelne materielle Bestimmungen, wo man sich natürlich auch muss fragen von der Bundesverfassung, wie stehen die in einem Spannungsverhältnis zu dem, was die neuen Verträge wollen. Also vor allem ist das der Zuwanderungsartikel, also wo angenommen worden ist im Zug von der Masseneinwanderungsinitiative, weil der sieht eigentlich, oder verbietet eigentlich den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen, wo mehr Zuwanderung bringen, oder? Und da ist es auch wieder umstritten. Man kann natürlich sagen, ja, es ist ja nur das Freizügigkeitsabkommen, wo einen Weg schon besteht, wo man schon gehabt hat, wo die Initiative angenommen worden ist, wo man dann im Zug von der Umsetzung auch aufrechterhalten können. Und da dreht sich halt Diskussion jetzt darum, wie stark führen die Änderungen, die es jetzt ja gäbe, auch beim Personenfreizügigkeitsabkommen dazu, dass die Zuwanderung steigt. Wie stark werden da Aufenthaltsrecht ausgeweitet, weil eben Wartefristen abgesenkt werden oder Familiennachzug ausgeweitet wird. Und da würde ich auch sagen, er spricht schon einiges dafür, dass das eigentlich auch ein Anpassungsbedarf oder ein Spannungsfeld zu dem Zuwanderungsartikel auslöst, wo auch der Verfassungsrang andeutet, oder?
Ja, dort wird dann einfach immer argumentiert mit dieser Schutzklausel, die angeblich da, wenn man mit dem Beat Jans seinen Wort redet, als Feuerlöscher bereitstehen. Darum soll das dann gehen.
Genau, also auch da, ja, es gibt es Hin und Her in der Argumentation, aber es gibt noch weitere Sachen. Auch kompetenzrechtlich, das betrifft vor allem die Beihilferegelungen, die vorgesehen sind im Stromabkommen, im Neuen, wo ja noch separat dann zur Abstimmung käme, aber auch beim Landverkehrsabkommen, wo es schon in den bestehenden Abkommen wird betreffen, also Beihilferegelung, wo nicht klar ist, dass der Bund da einfach Kompetenz hat. Also auch da würde es eigentlich eine Anpassung, wenn man es jetzt rein innerstaatlich so würde vorgesehen, eine Anpassung von der Bundesverfassung brauchen, zum Bund die Kompetenz überhaupt geben. Das wird jetzt übersteuert dann über einen völkerrechtlichen Vertrag und da stellt sich halt auch die Frage, oder mindestens ist das auch ein starker Hinweis darauf, dass da etwas ist, wo die Bundesverfassung betrifft, also wo Verfassungscharakter aufweist und schließlich auch, was auch aus meiner Sicht unklar ist, das Verhältnis vom Schiedsgericht zu der schweizerischen rechtsprechenden Behörde, also beispielsweise zum Bundesgericht, weil man dort auch keine Koordinationsregelung oder irgendwie etwas vorgesehen, anders als das beim EGMR beispielsweise der Fall ist, wo man den Revisionsgrund hat. Also man weiß eigentlich nicht, wie ist... Ja, grundsätzlich muss offenbar ja eine Bindungswirkung bestehen von dem Schiedsgerichtsurteil dann für die Schweiz insgesamt. Die bindet auch das Bundesgericht, wie das aber dann ist mit richterlicher Unabhängigkeit und so weiter. Das wird alles nicht angesprochen, zeigt aber meiner Meinung nach auch, dass das Paket schon einfach Verfassungscharakter hat, weil es eben die Institutionen so berührt, dass mindestens ein Regelungsbedarf dort eigentlich vorhanden ist.
Gut, ja, wir werden über all die Aspekte wahrscheinlich noch relativ viel reden in der nächsten Zeit, in den kommenden Monaten und Jahren. Das wäre es mit dem heutigen Bern einfach Spezial. Vielen Dank, Herr Glaser, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ab morgen kommt Bern einfach wieder wie üblich am 5 Uhr auf dem gleichen Kanal. Und denkt daran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr für ein Stände mehr seid.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch